In den letzten beiden Tagen hatte ich die Freude, mit knapp 100 Lehrern der Georg-Müller-Schulen zusammen zu sein. Es ist immer ein besonderes Erlebnis, mit Lehrern zu arbeiten. Sie hatten ihre Klausurtagung unter das Thema Wahrheit und Toleranz gestellt. Nochmal danke für alle Fürbitte. Ich denke, wir hatten wirklich eine sehr gute, ausgefüllte Zeit dort miteinander. So schön die Tagung, so schwierig war der Start. Der Tagungsort war Bad Lahr und unser Navigationssystem ist zurzeit kaputt. Jetzt ahnen Sie schon, was kommt. Ich hatte mir vom ADAC eine Wegbeschreibung besorgt. Das wird ja immer per Fax sehr schnell zugestellt. Und hatte den eben angegeben, Lahr, und das Übliche dann ausgedruckt, die Hinweise, und wir fahren los, meine Frau und ich, kämpfen uns durch das Schneetreiben hindurch und die Fahrt dauert und wir sagen, warum? Die haben das aber sehr in die Walachei gelegt, ihre Tagung, warum das? Und schließlich erreichen wir unter Mühen das Ortsschild, das Ortseingangsschild, jetzt nur noch die Straße finden, da eine Tankstelle mit leuchtenden Augen, gehe ich in den Shop hinein und sage, sagen Sie mal, wo ist hier der Winkelsettener Ring? Was? Und dann huschte schon ein Lächeln über das Gesicht, ja, tut mir leid, den gibt's hier nicht, diesen Ring. Wollten Sie wirklich nach Lahr oder wollten Sie möglicherweise nach Bad Lahr? Letzteres war natürlich der Fall und ich habe mir dann beschreiben lassen, wie ich dort in dieses Bad Lahr komme, eine weitere Stunde Fahrt. Glücklicherweise war der Vormittag der Konferenz so geplant, dass die Lehrer ohnehin Gruppenarbeiten machen sollten. Also da waren die Lehrer erstmal beschäftigt und mein Vortrag begann ohnehin erst nach dem Mittagessen, so dass das Ganze noch einigermaßen glimpflich abgegangen ist. Aber da sieht man es mal wieder, wer ein falsches Ziel ansteuert, kommt nicht an den richtigen Ort. Kann gar nicht gehen. Das war ein vermeintlich klarer Unterschied. Nun Lahr oder Bad Lahr. Das Bad Lahr wird auch irgendwann mal Lahr gewesen sein. Nun denn, es kam doch auf den kleinen Unterschied an. Und wir haben das Ziel zunächst verfehlt. Wie gut, wie genau, wie präzise ist die Zielbestimmung deines Lebens? Wozu sind wir als Christen da? Wozu ist Gemeinde da? Was ist unsere Zielbestimmung? Wie genau wissen wir das? Wir müssen das wissen, und zwar bibelgenau. Letzten Sonntag hatten wir gesehen, welche großen Ziele der heilige Gott mit uns verfolgt. Ausgangspunkt war ja im Rahmen unserer Predigtreihe, wie Paulus seine letzte Reise in Ephesus genutzt hat, schwerpunktmäßig, um das Wort Gottes zu verkündigen. 2 Jahre und 3 Monate, zunächst in der Synagoge, dann in diesem Hörsaal des Tyrannus. Wir hatten gesehen, welche nachhaltigen Wirkungen sich aus dieser Predigttätigkeit, aus dieser Lehrtätigkeit des Paulus entwickelt haben. Und wir hatten gesehen, welches die wichtigste Wirkung des Wortes war letzten Sonntag. Vers 17, und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gelobt. Das war die wichtigste, die größte Wirkung. Und genau das ist Gottes Wille auch für mein Leben und für dein Leben, dass der Name des Herrn Jesus hochgelobt wird. Und das ist nicht umsonst die erste Bitte im Vater Unser, die der Herr Jesus uns beten lehrt, geheiligt werde dein Name, gelobt auch in meinem Leben und durch mein Leben, heißt das. Und heute wollen wir noch ein letztes Mal über diesen Vers 17 sprechen und was damit zusammenhängt und davon abzuleiten ist. Und am kommenden Sonntag machen wir dann wirklich Fortsetzung ab Vers 21. Nächsten Sonntag geht's dann weiter mit Apostelgeschichte 19 ab Vers 21. Noch einmal Vers 17. Der Name des Herrn Jesus wurde hochgelobt. Und wir hatten letztes Mal schon gesehen, da gibt's nicht den Hauch einer Konkurrenz zwischen dem Vater und dem Sohn, wie Jesus gesagt hat in Johannes 5, Vers 22, 23. Der Vater hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also die Ehre für den Sohn und für den Vater gehören aufs Engste zusammen. Philipper 2, alle Zungen sollen bekennen, dass Christus der Herr sei zur Ehre Gottes des Vaters. Das müssen wir also bei allem voraussetzen, was wir jetzt sagen. Die Ehre des Sohnes ist auch immer die Ehre des Vaters und umgekehrt. Und wir hatten letzten Sonntag gesehen, warum das so entscheidend wichtig ist, dass der Name des Herrn Jesus hochgelobt wird in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Wir hatten zum einen gesehen, den Namen des Herrn Jesus hoch zu loben, das ist unsere höchste Bestimmung. Unsere höchste Bestimmung als Christen, als Gemeinde. Für jeden Einzelnen gilt das. Dazu hat unser Herr uns geschaffen. Dazu hat er uns erwählt. Dazu hat er uns berufen. Dazu hat er uns zur Bekehrung geführt. Dazu hat er uns in seine Schule genommen. Dazu hat er uns zu seinen Erben gemacht. Mit diesem großen Ziel, dass sein Name gelobt und seine Ehre gerühmt wird durch unser Leben. Wer sich mit weniger zufrieden gibt, hatten wir gesehen, der springt zu kurz. Vor dem Namen Jesu sollen sich alle beugen. Und das gilt nicht nur jetzt, sondern das wird auch im Himmel gelten. Das wird auch in der Ewigkeit unsere größte, unsere wunderbarste Bestimmung sein. Und dann haben wir ein zweites gesehen. Was der Herr uns hier aufs Herz legt als unsere höchste Bestimmung, das ist nicht ein neues Gesetz. Das ist nicht einfach eine harte Pflicht, sondern es ist Herzenssache. Das will der Herr immer mehr zur Sache unseres Herzens werden lassen. Gott hat uns daraufhin gestaltet, Gott hat uns dazu erwählt, dass wir für ihn da sein sollen. Von ganzem Herzen, für ihn. Und auf diesem Weg, wenn wir dieser Bestimmung folgen, dann will er uns in eine Freude hineinführen, die wir uns niemals hätten träumen lassen. Gott hat uns dazu bestimmt. Und darum ist das ein zweiter Grund, warum Gott uns diesen Auftrag gibt, ihn zu loben, den Sohn zu loben. Den Namen des Herrn Jesus zu loben, ist nicht nur unsere höchste Bestimmung, sondern ist auch unsere größte Freude. Das hatten wir letztes Mal ausführlich verhandelt. Und das haben wir auf Schritt und Tritt bei dem Psalmen gesehen, wie wahre Freude entstehen kann. Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Wir hatten auch gesehen, wie das bei uns gefühlsmäßig oft auseinandergeht und wie das nicht zusammenbringen können, diese beiden Punkte. Das Lob für den Herrn auf der einen Seite und unsere persönliche Freude auf der anderen Seite. Und dass wir unsere persönliche Freude bei allen möglichen anderen Dingen oft suchen. Und wir hatten gesehen, dass Gott es in seinem genialen Plan so vorgesehen und so eingerichtet hat, dass, wenn wir in ihm die größte Freude genießen, er von uns am meisten geehrt wird. Dass wir also unsere Freude wirklich bei Gott suchen und dass wir von dort her auch vieles andere mit Gott genießen dürfen, uns mit Gott an vielem anderen freuen dürfen. Aber der Grund unserer Freude muss immer in ihm liegen. Und wir hatten auch gesehen, was aus Freude geschieht, das ehrt den Gemeinden viel mehr, als was nur aus Pflicht geschieht. Also je mehr wir uns über Gott freuen und an Gott freuen, umso mehr ehren wir ihn. Das also ist die wichtigste Wirkung, die Gott mit seinem Wort sowohl in unserem Leben als auch in unserer Gemeinde erreichen will, dass der Name des Herrn Jesus hoch gelobt wird. Darin liegt unsere höchste Bestimmung und zugleich unsere größte Freude. Soweit waren wir letzten Sonntag gekommen. Und am Schluss hatten sich dann eine Frage aufgedrängt, die wir heute beantworten müssen. Nämlich die Frage, ob da nicht doch die Kritiker recht haben, die sagen, typisch diese Frommen, die sind so sehr mit Gott beschäftigt, dass sie die Welt um sich herum völlig vergessen und vernachlässigen und links liegen lassen und vorzeitig aufgeben. Und darauf gibt es von der Bibel her eine sehr klare Antwort auf diese Rückfrage. Wer sich wirklich noch mehr mit Gott und noch mehr mit Gottes Ehre beschäftigt, sagt die Bibel, der kann gar nicht anders, als sich leidenschaftlich für andere Menschen einzusetzen. Und den wird die Mission besonders umtreiben, dem wird die Mission der Verlorenen ein besonderes Herzensanliegen zwangsläufig werden. Den Namen Jesu hochzuloben ist eben nicht nur unsere größte Bestimmung, unsere höchste Bestimmung, ist nicht nur unsere größte Freude, sondern, und darum geht's heute, ist auch der stärkste Antrieb für unsere Mission. Das soll heute deutlich werden. Wer viel über Gottes Ehre nachdenkt, der kommt gar nicht umhin, sich gründlich um Mission zu kümmern. Und nachdenken bedeutet nicht nur eine Sache, die im Oberstübchen geschieht, sondern sich wirklich von Herzen damit beschäftigen. Das ist hier gemeint. Und Sie haben das auch auf Ihrem Gottesdienstzettel nochmal diesen Zusammenhang, dass Paulus predigt. Ab Vers 8, er ging in die Synagoge und predigte frei und offen 3 Monate lang, lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von der Lehre, nämlich von der christlichen Lehre, trennte er sich von ihnen, sonderte auch die Jünger ab, redete täglich in der Schule des Tyrannus. Und das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Es breitet sich aus, missionarische Wirkung. Und dann steuert der ganze Text auf diesen Vers 17 zu, dass der Name des Herrn Jesus hoch gelobt wird. Und dann sehen wir, das hatten wir auch ausführlicher behandelt, wie die Menschen auch frei werden vom Okkultismus, frei werden von allen Bindungen ihrer Vergangenheit, nicht nur vom Okkultismus, von allem, was sie band, wie sie das öffentlich dokumentieren. Und das Ergebnis, Vers 20, so breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Also der Name des Herrn Jesus wird geehrt und die Gemeinde entfaltet eine erfreuliche, eine erstaunliche, eine großartige missionarische Wirkung. Sehen Sie diesen Zusammenhang zwischen Vers 17 und Vers 20. Und darum heißt unser Thema heute, Gottes Ehre kennt keine Grenzen. Gottes Ehre kennt keine Grenzen. Das heißt, Gottes Ehre soll unendlich gemehrt werden. Und das heißt zugleich, Gottes Ehre soll unter allen Rassen und Völkern ausgebreitet werden. Das ist also im doppelten Sinne gemeint. Gottes Ehre kennt keine Grenzen. Und damit kommen wir zu einer der großen Fragen unserer Zeit, liebe Gemeinde. Einer Frage, die auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer leidenschaftlicher diskutiert werden wird in der Gesellschaft und in den christlichen Gemeinden. Es ist die Frage nach dem Verhältnis zu den Völkern. Und für uns speziell nach dem Verhältnis zwischen der christlichen Gemeinde und den Völkern. Und genauer noch zwischen dem Gott der Bibel und der Völkerwelt. Und der Völkerwelt der Religionen. Verstehen Sie, das ist keine abstrakte Frage. Es ist keine Frage, die man am grünen Tisch verhandeln wird, sondern diese Frage stellt sich mit jeder neuen Moschee, die gebaut wird. Und mit jedem Minarett, um dessen Errichtung gestritten wird. Wie ist das Verhältnis zwischen der Gemeinde Jesu Christi und der Welt der Völker? Wie ist das Verhältnis zwischen Gott und Allah? Wir haben ja schon gesehen, dass unsere gesellschaftliche Situation der des ersten Jahrhunderts, in dem die ersten christlichen Gemeinden sich bewegen mussten, immer ähnlicher wird. Diese multikulturelle Mischung. Die Reste des sogenannten christlichen Abendlandes sind längst am Verdunsten. Und wir werden diese Situation nur bestehen. Wir werden diese Situation nur glaubwürdig bestehen. Nicht durch irgendwelche Strategien, nicht durch irgendwelche gesellschaftlichen Konzepte, sondern nur dann, wenn wir den richtigen Blick für die Ehre Gottes bekommen. Das ist unsere einzige Chance. Und was hat nun Gottes Ehre mit der Mission zu tun? Erstens, die Ehre Gottes ist das Ziel der Mission. Die Ehre Gottes ist das Ziel der Mission. Im dritten Johannesbrief sagt das der Apostel so deutlich, Vers 7. Der dritte Johannesbrief hat ja nur ein Kapitel und im siebten Vers dieses Kapitels wird über die christlichen Missionare gesagt und lassen Sie uns das ganz genau hören. Um seines Namens willen sind sie ausgezogen, die Missionare. Also, sie haben ihre Botschaft ausgebreitet, sie sind ausgezogen um den Namen des Herrn Jesus. Darüber haben wir letzten Sonntag ausführlich gesprochen, groß zu machen und zu ehren, um den Ruhm seines Namens zu mehren, um sein Lob auszubreiten in der Völkerwelt. Um seines Namens Ehre sind sie ausgezogen, um seines Namens Willen steht da wörtlich. Paulus war sogar bereit, für dieses Ziel zu sterben als Missionar. Das werden wir in Apostelgeschichte 21, Vers 13 sehen in einigen Wochen. Da sagt Paulus, ich bin bereit zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Wie viele Missionare sind für den Namen des Herrn Jesus gestorben? Da Gottes Ehre und unsere Freude über ihn ja ganz eng zusammengehören, kann man das Ziel der Mission auch so beschreiben. Die Völker der Welt sollen sich an Gottes Größe freuen. Darum geht's bei der Mission. Die Völker der Welt sollen in die Anbetung und in die Freude über den großen Gott mit hineingenommen werden. Das ist Mission. Und wir haben das doch eben gehört in der Lesung von Bruder Nordsieg, Psalm 96. Die ganze Völkerwelt soll ihn loben. Und Frau Pakula hat uns das noch einmal vorgesungen, die Anwendung dieses Psalms. Das ist Mission. Und im Psalm 97 steht es ganz ähnlich, also einem Psalm danach. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viele ihrer sind. Also die Inseln, die stehen sozusagen für die weiteste Ausbreitung. Alle Völker sollen sich freuen in Gott und sollen in ihm ihr Heil finden. Und dann noch ein weiterer wunderbarer Psalm, in dem das so schön ausgesagt ist. Psalm 67 ab Vers 3. Man soll auf Erden erkennen, unter allen Heiden, sein Heil, unter allen Heiden. Es danken dir, Gott, die Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Es danken dir, Gott, die Völker. Es danken dir alle Völker. Das ist das Ziel. Das ist die Perspektive. Die Völkerwelt soll hineingenommen werden in das Lob Gottes. Die Ehre Gottes ist das Ziel der Mission. Das müssen wir ganz klar sehen. Und darum hat John Piper, von dem ich ja letztes Mal auch schon sprach, seine Missionstheologie unter diesen Titel gestellt. Let the nations be glad. Das heißt, lass die Nationen glücklich sein. Lass die Völker sich freuen. Nicht, weil sie irgendwelche sozialen, zivilisatorischen Verbesserungen nur bekommen, sondern weil sie Gott kennenlernen. Die Freude über Gott. Let the nations be glad. Und das meint Jesus im Missionsbefehl. Mache zu Jüngern alle Völker. Macht alle Völker glücklich, heißt das. Nicht im Sinne einer vordergründigen Weltbeglückung, sondern in dem Sinne, dass ihr sie zu dem Gott der Freude führt, der ihre Schuld abnimmt, der ihre Lasten trägt und der sie rettet auf ewig. Das ist das Ziel der Mission, Gottes Ehre. Als Paulus im Römerbrief seine Missionstätigkeit vorstellt, da gibt er dieses große Ziel an. Warum sollen Menschen bekehrt werden zu Jesus? Und da sagt er in Vers 5, um unter allen Heiden den Gehorsam des Glaubens aufzurichten für seinen Namen. Geht's wieder um den Namen Jesus, der hochgelobt werden soll. Und wir hatten letztes Mal gesagt, dass die Menge-Übersetzung das sehr gut überträgt. Glaubensgehorsam zu seines Namens Ehre unter allen Heidenvölkern. Darum geht's bei der Mission. Und John Stott hat das in einer Auslegung zum Römerbrief eben zu diesen Versen ganz hervorragend gesagt. Deswegen will ich Ihnen das einfach nochmal zitieren. John Stott hat geschrieben über diesen Bibelvers Römer 1, Vers 5. Der höchste aller Beweggründe für die Mission ist weder der Gehorsam gegenüber dem Missionsbefehl, so wichtig der auch ist, noch die Liebe zu den Sündern, so stark dieser Anreiz auch ist, insbesondere wenn wir an den Zorn Gottes denken. Aber das ist alles noch nicht der größte, wichtigste Beweggrund für die Mission, der Missionsbefehl oder die Liebe zu den Verlorenen. So wichtig das alles ist, sondern noch wichtiger, sagt John Stott, ist der Eifer, der brennende und der leidenschaftliche Eifer für die Ehre Jesu Christi. Das ist bei Paulus der wichtigste Beweggrund für die Mission. Und John Stott fährt fort, wir sollten für die Ehre seines Namens eifern. Wir sollten betrübt sein, wenn sie unbekannt ist. Wir sollten verletzt sein, wenn sie missachtet wird. Und wir sollten ungehalten sein, wenn die Ehre seines Namens beschmutzt wird. Und wir sollten allezeit darum besorgt sein, dass sein Name die Ehre und die Herrlichkeit erfährt, die ihm zustehen. Es gibt ein hochinteressantes Lebenszeugnis von David Brainerd. David Brainerd hatte diesen Blick, diese Leidenschaft für die Ehre Gottes schon in jungen Jahren. Er ging 1740 in die Mission nach Indien und ist dann gestorben 1747 mit 29 Jahren, nur mit 29 Jahren. Und wenige Tage vor seinem frühen Tod, 1747, schrieb er in sein Tagebuch, und das ist der letzte eigenhändige Eintrag, den wir dort finden in diesem Tagebuch. Freitag, 2. Oktober 1747. O Herr, dass doch dein Reich in die Welt kommen möge, dass doch alle Menschen ihn lieben und ehren mögen, wie er wirklich ist. Und dass doch der herrliche Erlöser die Qual seiner Seele erkennen und zufrieden sein möge. Damit ist gemeint, dass er doch sehen möge, dass das Leiden, was er erduldet hat, viel Frucht trägt. Viele Menschen zum Glauben dadurch kommen. Viele Menschen gerettet werden von ihrer Schuld. So wie manchmal die älteren Christen noch beten, ich finde das immer so bewegend, Herr, möge doch dein Schmerzenslohn groß werden. Genau das ist hier damit gemeint. Mögen doch viele gerettet werden durch dein Leiden am Kreuz. Dein Schmerzenslohn möge groß werden. Oh, dass doch sein Reich in die Welt kommen möge. Dass doch alle Menschen ihn lieben und ehren mögen, wie er wirklich ist, schreibt David Brainerd. Und kann mir das nachvollziehen. Wisst ihr, das fällt uns so schwer. Diese Sehnsucht, dieses innerste Anliegen, dass doch der Name des Herrn in der Welt nicht mehr beschmutzt, sondern geehrt und gelobt werden möge. Das will Gott in unser Herz schenken. Diese Haltung, diese Sehnsucht, das ist das Ziel der Mission, die Ehre des Herrn. Und wissen Sie, wenn wir das verstehen, dann bekommen wir einen ganz neuen Blick auf die Völkerwelt. Wenn wir das verstehen und nach Haiti gucken, dann haben wir natürlich Mitleid wegen des Erdbebens dort in Haiti. Aber wie sehen wir Haiti? Wir sehen Haiti als eines dieser Völker, die in den Psalmen auch mit gemeint sind. Als eines dieser Völker, das festgefahren ist in seinem Aberglauben, in seinem Okkultismus, in seinem Voodoo-Kult. Und was ist das Wichtigste, was wir von Haiti wünschen können? Dass sie doch den Herrn erkennen mögen. Dass doch Gottes Ehre dort in Haiti nicht länger mit Füßen getreten werden möge. Dass doch die Völker dort oder das Volk dort in Haiti den Weg herausfindet aus seiner Umklammerung in diesen falschen Kulten. Dass doch die Ehre Gottes in Haiti erkennbar werden möge und gelobt werden möge. Verstehen Sie, wir gewinnen einen ganz neuen Blick für die Völkerwelt. Wir hören mit ganz anderem Bewusstsein die Nachrichten aus aller Welt. Mit dieser Perspektive, es geht um die Ehre Gottes. Und was wir dann hören über Kambodscha oder über China, das berührt uns nicht einfach nur als politisch oder geografisch Interessierte, sondern es berührt uns als Christen. Es berührt uns als Kinder dieses heiligen Gottes, dessen Ehre in allen Landen groß werden möge. Und dann, wenn uns das wichtig wird, wenn wir das erkennen, die Ehre Gottes ist das Ziel der Mission, dann sehen wir auch die Ausländer in unserer Nachbarstraße mit ganz anderem Blick. Dann sehen wir nicht nur da vielleicht so ein kleines Ghetto und sagen, na, jetzt bauen die schon wieder eine Moschee und was wird da alles noch werden? Das sehen wir auch. Und wir sehen auch die massiven gesellschaftlichen Probleme, die dadurch auf uns zukommen. Das sehen wir auch. Aber wir sehen noch mehr. Wir sehen durch die Fassade hindurch. Wir sehen die Menschen, die Moslems ohne Christus. Wir sehen, dass die Ehre des allmächtigen Gottes in diesem Zwangssystem mit Füßen getreten wird. Wir sehen, dass viele Menschen getäuscht werden und glauben, sie hätten in Allah den wahren Gott. Und sie werden weggezogen von Christus. Die Ehre Gottes ist das Ziel, das große Ziel der Mission. Und so haben wir es ja auch gesungen. Tu der Völker Türen auf, deines Himmelreiches Lauf, das allererste Lied. Tu der Völker Türen auf, haben wir gesungen. Und das heißt auch, tu die Türen der Völker in der Nebenstraße auf und im Nachbarhaus. Und für Ali und Aisha und wie sie alle heißen, tu ihnen die Türen auf. Und wir haben gesungen, O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan, preist den Herrn. Erde, hör diesen Schall. Völker, freuet euch all. Freuet euch in der Ehre des Herrn Jesus Christus, dass ihr ihn findet, dass ihr ihn lobt. Also, ich denke, das ist deutlich. Wer die Ehre Gottes sucht, der wird dadurch die Mitmenschen nicht vergessen. Weil Gott ausdrücklich sagt, dass es sein Wille ist, dass er weltweit von allen Völkern geehrt wird. Das ist das große Ziel der Mission, dass wir die Ehre Gottes suchen. Und die biblischen Belege für diesen Wunsch Gottes, die könnten gar nicht eindeutiger und zahlreicher sein. Wir haben Psalm 96 gehört und wir sehen an vielen, vielen anderen Bibelstellen, wie Gott sich für die Ehre seines Namens einsetzt und wie er sich diese Ehre nicht abtrotzen lässt und wie er garantiert für diese Ehre eintritt. Und im Jesaja 48, Vers 11 sagt Gott, um meinetwillen, ja, um meinetwillen will ich's tun, dass ich nicht gelästert werde. Und dann fügt Gott hinzu. Jesaja 48, Vers 11, merken Sie sich diesen Vers. Denn ich will meine Ehre keinem anderen lassen. Ich will meine Ehre keinem anderen lassen, sagt Gott. Und das dürfen wir wissen. Und ich muss sagen, dieser Gedanke ist natürlich für uns nicht so leicht. Weil wir so erdverhaftet sind. Wir sind so diesseitig geprägt in unserem Denken. Das stelle ich bei mir immer wieder fest, wenn ich mich mit diesen Fragen beschäftige. Das ist uns manchmal noch fremd, dieses Denken, dass wir sagen, ja, warum setzt sich denn Gott so für seine Ehre ein? Hätte er doch nicht nötig. Warum ist denn das Gott so wichtig? Wir sollen doch gerade nicht unsere eigene Ehre suchen. Warum sucht denn Gott immer so seine eigene Ehre? Verstehen Sie, das verstehen wir gefühlsmäßig erstmal nicht so gut. Und wenn wir so denken, dann übersehen wir einen ganz entscheidenden Unterschied. Gott ist einzigartig. Schauen Sie, Gott ist Gott. Und deshalb kann und muss Gott manche Dinge tun und sind manche Dinge für ihn erlaubt, die für uns verboten sind. Ich will Ihnen das an einer ganz einfachen Abfolge von Sätzen deutlich machen. Das oberste Prinzip lautet, weil Gott Gott ist, ist es geboten, Gottes Ehre zu suchen. Dem würden wir doch alle zustimmen. Weil Gott Gott ist, ist es geboten, Gottes Ehre zu suchen. Und was heißt das für uns? Ableitung 1. Deshalb ist es für uns richtig, Gottes Ehre zu suchen und nicht unsere eigene Ehre. Und was heißt das für Gott? Ableitung 2. Deshalb ist es für Gott richtig, die eigene Ehre zu suchen. Weil Gott Gott ist, ist es geboten, Gottes Ehre zu suchen. Das heißt, das bedeutet für Gott, er muss seine eigene Ehre suchen und für uns, wir müssen Gottes Ehre suchen. Und das können wir jetzt auf ganz viele Zusammenhänge übertragen. Weil Gott Gott ist, ist es geboten, nach Gottes Willen zu fragen. Ableitung 1, was heißt das für uns? Deshalb müssen wir nach Gottes Willen fragen und nicht nach unserem eigenen Willen. Ableitung 2, was heißt das für Gott? Deshalb muss Gott nach seinem eigenen Willen fragen. Weil Gott Gott ist, ist es geboten, nach Gottes Willen zu fragen. Verstehen Sie, Gott muss nach seiner eigenen Ehre trachten, weil er Gott ist. Das geht gar nicht anders. Das kann gar nicht anders sein, als dass Gott für seine eigene Ehre eintritt, weil er sonst aufhören würde, Gott zu sein. Und schon drängt die nächste Frage herein. Und die müssen wir auch klären. Ja, wie passt das dann mit Gottes Liebe zusammen? Wenn Gott beständig seine eigene Ehre sucht, nun kann ich Sie beruhigen. Die Bibel macht deutlich, dass sich Gottes verschiedene Wesenseigenschaften nie widersprechen. Gottes Wesenseigenschaften passen alle wunderbar zusammen. Und hier bei der Frage von Gottes Ehre und Gottes Liebe lässt sich das sehr schnell zeigen. Nämlich einfach dadurch, dass ich Sie nochmal an die Predigt vom letzten Sonntag erinnere. Da hatten wir doch gesagt, Gott zu loben bringt uns die größte Freude. Das heißt, wenn wir uns in Gott freuen, je mehr wir uns in Gott freuen, umso mehr wird Gott gelobt. Und so wachsen die proportional zueinander. Die Ehre Gottes und unsere Freude. Je mehr Gott dafür sorgt, dass sein Name geehrt wird, umso mehr sorgt Gott dafür, dass unsere Freude größer wird. Das nenne ich Liebe. Gottes Ehre und unsere Freude wachsen gemeinsam. Wenn Gott leidenschaftlich danach trachtet, dass er von uns geehrt werde, dann trachtet er damit zugleich danach, dass wir noch größere Freude in ihm haben. John Piper hat es so formuliert, er hat gesagt, je leidenschaftlicher Gott nach seiner eigenen Ehre strebt, desto leidenschaftlicher setzt er sich auch für meine Zufriedenheit in dieser Ehre ein. Und darum, ihr Lieben, passen Gottes Trachten nach seiner Ehre und Gottes Liebe zu uns in schönster Harmonie zusammen. Je mehr Gott von uns geehrt wird, desto mehr erfreut er uns. Und je mehr wir uns in ihm freuen, desto mehr ehren wir ihn. Gott bekommt die Ehre und wir die Freude. Darüber können wir uns freuen. Also Gottes Trachten nach seiner Ehre, ich denke, das ist deutlich geworden, steht nicht in der geringsten Spannung zu Gottes Liebe zu uns. Aber dass diese Gedanken für uns so ungewöhnlich sind, zeigt, wie wenig unser ganzer Zugang von der Ehre Gottes bestimmt ist. Wie sehr wir noch oft an unseren vorläufigen, diesseits verhafteten Gedanken kleben. Und schauen Sie, das Gleiche gilt für die Völker der Heiden. Wenn Gott leidenschaftlich danach trachtet, dass die Völker ihn ehren, dann trachtet er leidenschaftlich danach, dass die Völker in ihm froh werden und erfüllt werden und glücklich werden in dem allmächtigen, lebendigen, heiligen Gott. Also wenn Gott die Völker auffordert, ihn zu ehren, dann lädt er sie ein, sich an ihm zu freuen. Und deswegen ist Mission Freudendienst, kein Imperialismus, keine Unterdrückung, keine Kulturzerstörung, sondern Dienst der Freude. Und wir machen uns schuldig an den Völkern, wenn wir ihnen den Dienst der Mission verweigern. Wir machen uns schuldig an ihnen. Wir nehmen ihnen das Beste. Wir verschweigen ihnen das Größte. Und wir laden schwere, schwere Schuld auf uns. Und damit haben wir bewiesen, wenn uns die Ehre Gottes wirklich ein Herzensanliegen ist, wenn die Ehre Gottes nicht nur so ein Versatzstück in unserem theologischen System der Souveränität Gottes ist, sondern wenn uns das ein Herzensanliegen ist, die Ehre Gottes, dann ist uns auch die Mission ein Herzensanliegen. Denn die Ehre Gottes ist das Ziel der Mission. Ach, möge doch Gottes Ziel immer mehr noch meine Ziele bestimmen. mögen wir doch den Herrn darum bitten, Herr, mach deine Ziele immer mehr zu unseren Zielen. Und dann folgt daraus noch ein zweites. Die Ehre Gottes ist nicht nur das Ziel der Mission, sondern auch der Motor der Mission. Das ist das Zweite. Die Ehre Gottes ist der Motor der Mission, die Triebfeder. Sie drängt uns gerade dazu, die Ehre Gottes, dass wir missionieren. Warum? Denn Gott will seine Ehre unter anderem darin zeigen, dass er uns Menschen Barmherzigkeit erweist. Darin unter anderem will Gott seine Ehre zeigen. Das ist eine ganz wunderbare Auswirkung seiner Ehre, dass er sie erweisen will in seiner Barmherzigkeit. Paulus sagt es in Römer 15, Vers 9, da nennt er verschiedene Gründe, warum Jesus in die Welt kam. Und da sagt er, ein Grund ist der, und hören Sie ganz genau hin, wie Paulus das formuliert. Warum kam Jesus in die Welt? Warum hat er das Evangelium gebracht? Antwort, die Heiden sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen. Dafür kam Jesus, damit die Heiden Gott loben, Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen. Je mehr die Heiden Gottes Barmherzigkeit kennen, umso mehr werden sie ihn loben. Übrigens, je mehr sie ihn loben, umso mehr werden sie riesige Freude in ihm finden. Auch das sagt Paulus, ein Vers danach. Also Römer 15, Vers 9 sagt er, die Heiden sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen. Und was kommt nach diesem Gotteslob? Ein Vers später nur. Da zitiert Paulus aus 5. Mose und da sagt er, freuet euch, ihr Heiden, freuet euch mit seinem Volk. Die Ehre Gottes und das Lob Gottes gehören untrennbar zusammen. Und schaut, darum ist die Ehre Gottes der wichtigste Motor christlicher Mission. Wenn du die Ehre Gottes suchst, dann ist es dein Anliegen, dass die Heiden Gott loben. Und wenn du willst, dass die Heiden Gott loben, dann nimmst du ernst, was Paulus hier sagt, die Heiden sollen Gott loben um der Barmherzigkeit willen. Und wenn du willst, dass die Heiden Gott um der Barmherzigkeit willen loben, dann wirst du wofür sorgen, dass die Heiden Gottes Barmherzigkeit kennenlernen. Und wenn du willst, dass die Heiden Gott für seine Barmherzigkeit loben und Gottes Barmherzigkeit kennenlernen, dann wirst du was tun, ihnen das Evangelium verkünden. Das geht gar nicht anders. Die Ehre Gottes ist der Motor der Mission. Wenn du Gottes Ehre suchst und willst, dass die Heiden seine Ehre in seiner Barmherzigkeit loben, dann musst du dich dafür einsetzen, dass sie diese Barmherzigkeit kennenlernen, mit der Gott Sünder von der Verlorenheit befreit und dass sie ihn anbeten und ihm dienen. Und so gehört das zusammen. Ein Herz für die Ehre Gottes und ein Herz für die menschenfreundliche Barmherzigkeit Gottes. Das in dieser speziellen Kombination, das macht den bibeltreuen Missionar. Es kann einer kein wirklich bibeltreuer Missionar sein, dem nicht die Ehre und Größe und Herrlichkeit Gottes ein Herzensanliegen ist. Und es kann keiner ein richtiger Missionar sein, der nicht getrieben ist von der Barmherzigkeit Gottes, mit der Gott verlorene Sünder rettet. Das gehört untrennbar zusammen. Gott will seine Freude und seine Gnade mit den Völkern teilen. Und so liegt die Kraft der Missionsarbeit darin, dass wir uns in dieses Projekt hineinnehmen lassen, das Gott anstrebt und verfolgt. Und wissen Sie, was das größte Problem der Mission ist? Es wird ja immer wieder diskutiert, was sind so die großen Probleme der Mission und warum haben so viele Missionare solche Schwierigkeiten und Missionsgesellschaften manchmal so lahme Phasen. Wissen Sie, das Hauptproblem ist nicht die individualistische Bequemlichkeit von uns Menschen. Das spielt sicherlich manchmal auch eine Rolle. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist auch nicht der Mangel an Liebe zu den verlorenen Menschen. Das ist sicherlich auch wichtig, dass das uns oft fehlt. Sondern unser Hauptproblem in der Mission ist eine mangelnde Liebe zu Gott. Dass wir taub sind für das Anliegen seiner Ehre. Und darum ist es umso gefährlicher, wenn zurzeit in manchen evangelikalen Kreisen versucht wird, das Ziel der Mission neu zu bestimmen. Achten Sie mal drauf, in manchen Meldungen, was da so rüberkommt. Da wird nicht gesagt, wir müssen neu nach der Ehre Gottes fragen, sondern da wird gesagt von einigen, wir müssen uns mehr um die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen kümmern und dürfen uns nicht nur auf das Evangelium konzentrieren. Wissen Sie, das ist schon vor Jahrzehnten von der bibelkritischen Theologie so propagiert worden und das wird jetzt in manchen evangelikalen Kreisen als neueste Entdeckung gefeiert. Wie kann das sein? Neulich in Idea eine Überschrift, Schwerpunkt der Mission ist heute Soziales. Und das wurde gesagt beim Arbeitskreis für evangelikale Missiologie von einem Schweizer Missionswissenschaftler. Und ein Missionswissenschaftler, der in Deutschland sich zurzeit besonders in die Diskussion immer wieder einmischt, ist Professor Johannes Reimer. Er war eng verbunden mit Wiedenest, ist jetzt in Eversbach. Und Reimer wird zitiert, dass er beim Willow Creek Kongress gesprochen hat. Und da hat er gesagt, christliche Gemeinden wachsen nicht dadurch, dass ihre Mitglieder evangelistisch predigen. Vielmehr überzeugen sie ihre Umgebung, wenn sie zum Wohl der Gesellschaft beitragen und zur Lösung gesellschaftlicher Probleme. Und derselbe Professor Johannes Reimer, verstehen Sie, mir geht es nicht um die Person. Ich gucke nicht in das Herz dieses Mannes, der steht und fällt allein vor Gott. Aber ich muss mich mit dem auseinandersetzen, wofür er öffentlich kämpft. Und dieser selbe Professor Johannes Reimer hat vor einigen Wochen die bisherige Mission in Russland schwer angegriffen. Er hat gesagt, da sind 35 Milliarden Euro ohne große Wirkung im Grunde genommen verpufft, weil man nur evangelisiert hat und sich nicht genug um die Lebensbedingungen der Menschen gekümmert. Und es mag nicht verwundern, dass Professor Reimer auch zu denen gehört, die sich in Deutschland besonders für die Verbreitung dieser sogenannten Emerging Church einsetzen. Weil zu diesem Emerging Church-Konzept eben auch gehört, dass man eine wesentlich stärkere Betonung auch der politischen Einflussnahme der Christen dort vornimmt und sagt, es reicht nicht für Missionen, wenn wir nur in Anführungsstrichen das Evangelium verkünden. Wissen Sie, die Missionsgeschichte beweist, wo Menschen zu Jesus finden, da verändern sie auch ihre Gesellschaft. Das ist zwangsläufig. Das lässt sich gar nicht vermeiden, dass Christen, die den Herrn ernst nehmen, einen heilsamen Einfluss auf ihre Umgebung haben. Das werden wir nächsten Sonntag ab Vers 21 in Apostelgeschichte 19 sehr deutlich sehen. Jawohl. Aber das ist nicht Mission. Das Herz der Mission ist, dass Menschen mit Jesus bekannt gemacht werden. In der Mission geht es darum, dass Menschen durch Jesus Gottes Barmherzigkeit erfahren. Dass sie erfahren, wie sie frei werden können von der Sünde, von der Verdammnis, wie sie gerettet werden können von der Hölle, wie sie den heiligen Gott zu ihrem persönlichen Vater bekommen dürfen. Darum geht es. Mission führt dazu, dass Ungläubige den lebendigen Gott kennenlernen und seinen Namen preisen. Und dann werden sie auch zu einem Segen für ihre Gesellschaft. Und darum braucht unsere Mission nicht mehr Soziales, sondern sie braucht noch mehr ein Herz für die Ehre Gottes. Ein Herz für die Ehre Gottes. Und dann bekommen wir auch ein Herz für die Menschen. Und Gottes Ehre ist der Motor der Mission. Dann ein letztes. Wenn das klar wird, dann gewinnt man auch ganz neuen Mut für die Mission. Wie viele Missionare, und das geht uns ja auch selbst so, jedem von uns, wenn wir missionarisch tätig werden, dass wir manchmal einfach angefochten werden. Dass es Phasen gibt, wo uns der Mut zu verlassen droht. Dass wir sagen, ach, jetzt hast du das versucht und dort bewegt dich zu wenig und da gibt's so viel Ärger. Das kennen wir doch alle. Aber deswegen ist dieser letzte Punkt so wichtig. Gottes Ehre ist nicht nur das Ziel der Mission, Gottes Ehre ist nicht nur der Motor der Mission, sondern Gottes Ehre ist drittens und letztens auch die Erfolgsgarantie der Mission. Die Erfolgsgarantie der Mission, ja, das ist die größte Ermutigung für alle Missionare, dass Gott die Mission womit untrennbar verbunden hat mit seiner Ehre. Und damit ist die Sache doch klar, damit ist doch garantiert, dass Gott dafür sorgt, dass die Mission gelingt. Denn Gott sorgt doch für seine Ehre und setzt seine Ehre durch. Jesaja 48, ich will meine Ehre keinem anderen lassen. Und in Offenbarung 15 hat Jesus einmal verbindlich erklärt, wie die Völker am Ende Gottes Ehre preisen werden. Hören Sie sich mal diese Verse an. Offenbarung 15, Vers 3 und 4. Da heißt es, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte, Herr, dich nicht fürchten? Wer sollte deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Alle Völker werden kommen und anbeten vor dir. Das heißt nicht, dass alle automatisch gerettet werden. Aber es werden aus allen Völkern und Sprachen Menschen zu Christus finden dürfen. Und ihn anbeten als ihren Herrn und Retter. Und schaut, das ist die größte und das ist die völlig ausreichende Erfolgsgarantie für die Mission, die Ehre Gottes. Gott lässt seine Ehre keinem anderen. Das hat er deutlich gesagt. Und darum ist Gott in seiner Liebe zu den Verlorenen nicht zu bremsen. Darum ist Gottes Barmherzigkeit nicht zu stoppen und nicht aufzuhalten. Denn der Eifer um seine Ehre treibt Gott dazu, Barmherzigkeit zu erweisen. Weil in dieser Barmherzigkeit seine Ehre aufleuchtet. Und das ist die Erfolgsgarantie für die Mission. Und wie viele Missionare haben dadurch die entscheidende Ermutigung für ihren Dienst bekommen? Ich denke an William Carey, wahrscheinlich den Vater der modernen Missionsbewegung. Der ist 1793 von England aus nach Indien in See gestochen, 1793. Und worauf hat er seine Hoffnung gegründet? Er hat das gesagt. Er hat gesagt, als ich England verließ, war meine Hoffnung für die Bekehrung Indiens sehr stark. Aber angesichts so vieler Hindernisse würde sie sterben, wäre sie nicht von Gott aufrechterhalten. Ich habe Gott, ich habe sein Wort und das ist wahr. Und wäre der Aberglaube der Heiden 1000-mal stärker, als er ist, und wäre das Vorbild der Europäer 1000-mal schlechter, als es ist, und wäre ich von allen verlassen, so würde dennoch mein Vertrauen gehalten von diesem festen Wort Gottes, sich über alle Widrigkeiten erheben und alle Anfechtungen überwinden, weil ich wissen darf, Gottes Sache wird siegen. Gottes Sache wird siegen. Der ewige Gott steht unendlich, unerschütterlich für die Ehre seines Namens ein. Und er wird um seines Namens willen und um seiner Ehre willen unter den Völkern handeln. Sein Name wird nicht auf ewig geschmäht. Die Mission der Gemeinde wird siegreich sein. Gott wird sein Volk verteidigen auf der ganzen Erde und er wird sein Reich ausbreiten nach seinem großen Plan. Liebe Gemeinde, lasst uns das wirklich mit Erschrecken, aber auch mit Freude sehen, in was für einen großen, weiten Horizont der lebendige Gott uns hineinstellt. Das ist die Perspektive, die uns Christen angemessen ist. Unsere Perspektive ist nicht, dass wir uns durch den Alltag kämpfen, das gehört natürlich auch dazu. Und dann kommen wir sonntags in die Gemeinde und werden so ein bisschen seelisch aufgepäppelt und kriegen so einen kleinen religiösen Vitaminstoß und dann geht's wieder eine Woche weiter. Und wir bleiben im Grunde genommen aber immer so unter dieser Käseglocke unseres Kleinkrams und unseres Alltags und unserer Bedürftigkeit. Nein, dafür sorgt Gott auch. Klar, es gibt Trost für die einfachste Not. Und Spurgeon hat zu Recht gesagt, wir dürfen Gott bitten, dass er uns hilft, einen verlorenen Schlüssel wiederzufinden. Und wir haben sich auch gebetet, dass wir dann gut an unser Konferenzziel gekommen sind. Und es ist für den großen Gott nicht zu klein. Wir dürfen ihm alles sagen. Und er will wirklich für die letzten Probleme, die wir in der Schule oder am Arbeitsplatz haben, da sein und uns helfen. Das gehört alles dazu. Ja. Aber es beschränkt sich nicht darauf. Es macht nicht die Perspektive von uns Christen aus, sondern die Perspektive ist die Perspektive der Völker. Die Perspektive, die Gott uns zeigt, ist die Perspektive der Ewigkeit, ist die Perspektive seiner Ehre, seiner Barmherzigkeit und deswegen eben auch die Perspektive der Mission. Und deswegen, liebe Mitchristen, lasst uns nicht kleinkariert werden. Lasst uns nicht engstirnig werden und uns in unserer kleinen Welt und unseren mittelmäßigen Befindlichkeiten immer nur rumdrehen und da rumrühren und uns dann gegenseitig da ein bisschen beraten oder auch nicht. Wir sollen uns durch den Alltag durchtragen und helfen. Und das ist auch wichtig. Ich stelle das überhaupt nicht in Abrede. Aber lasst uns von Gott immer wieder diesen großen Horizont zeigen. Lasst uns nicht kleinkariert sein. Das passt nicht zu Christen. Und lasst uns von den Herrn immer wieder daran erinnert werden. Wir wollen uns immer wieder daran erinnern lassen, an sein großes Ziel, an seine Dimension der Völkerwelt, an seinen großen Namen. Und lasst uns ihn darum bitten, dass er unsere Herzen erfüllt, dass er unsere Herzen immer wieder neu erfüllt mit einer Liebe zu ihm und mit einer Leidenschaft für seine Ehre. Und dass wir nicht am Staub unseres Alltags ersticken. Und dass wir nicht am Staub unserer 1000 Bedürfnisse, die auch irgendwo größtenteils berechtigt sind, genug haben, sondern dass seine Liebe und die Leidenschaft für seine Ehre unser Herz erfüllt. Und dass wir das immer glasklar erkennen, den Namen des Herrn Jesus hoch zu loben, ist unsere höchste Bestimmung, ist unsere größte Freude. Und dadurch werden wir gerade nicht blind für die Welt und für die Menschen um uns herum. Dadurch werden wir nicht blind für Ali und Aisha. Dadurch werden wir nicht blind für Haiti. Dadurch werden wir nicht blind für den kranken Rentner, der vorn und hinten mit seinem Geld nicht mehr klarkommt. Dadurch werden wir nicht blind für den Arbeitskollegen, den die Frau verlassen hat. Und für die Mutter, deren Kind gestorben ist. Wir werden nicht blind. Wir werden von Gott und von seiner Ehre und um seiner Liebe zu den Menschen willen, diese Menschen, die unsere Hilfe brauchen, umso klarer sehen. Aber wir werden sie immer sehen im Licht Gottes und im Licht dieses großen Planes, den der heilige, allmächtige Gott für sie bereithält. Und so wird Gottes Ehre das Ziel der Mission sein, der Motor unserer Mission und auch die Erfolgsgarantie unserer Mission. Ich schließe. Das gilt nicht nur für die berühmten Missionare, deren Lebensberichte wir lesen. Das beeindruckt uns natürlich, wenn wir von David Brainerd lesen und von Carey und von Hudson Taylor und von Spurgeon und von Wilhelm Busch und vielen anderen. Gott kann und will jedem seiner Kinder einen Anteil an dieser Mission und an diesem Dienst schenken. Und darum ist das für mich eine so große Ermutigung, was Wolfgang Bühne uns einmal erzählt hat, über jenen Tag, an dem sie Wilhelm Busch in Essen zu Grabe getragen haben. Damals am 24. Juni 1966, Wolfgang Bühne war damals gerade 20 Jahre alt. Und er sagt, damals, da ging ich in Essen mit vielen anderen, als junger Kerl weinend hinter diesem Sarg her. Was hatte dieser Mann für uns bedeutet, Wilhelm Busch? Der große Evangelist, das Vorbild, der Ermutiger. Und Wolfgang Bühne hat sinngemäß gesagt, dabei habe ich innerlich gebetet, Herr, wenn du mich gebrauchen willst, irgendwie mitzuhelfen, diese große Lücke ein wenig zu füllen, die durch seinen Tod entstanden ist, dann lass mich erkennen, wie. Und dann gebrauche mich dazu. Wie gesagt, Bühne war damals 20 Jahre und der Herr hat sein Gebet erhört. Ich denke, Bühne wurde zu dem Verleger in Deutschland, der mehr Bücher mit missionarischen Predigten von Wilhelm Busch verbreitet hat als jeder andere. Und der so in ganz besonderer Weise an dieser Mission beteiligt war. Und nicht nur in deutscher Sprache, inzwischen glaube ich über 20 Sprachen. Und neulich hat er ganz stolz die Übersetzung von Jesus, unser Schicksal, für China präsentiert. In China das Evangelium ausbreiten. Als Ergebnis dieses Gebets eines 20-jährigen Kerls, Herr, wenn du mich irgendwie gebrauchen willst, diese große Lücke ein bisschen mit helfen auszufüllen, dann lass mich dazu bereit sein und dann zeig mir, was ich tun soll. Ihr Lieben, lasst uns doch so beten. Jeder von euch für sich. Lasst uns das doch dem Herrn auch so sagen. Herr, lass doch deine Ehre mir immer größer werden. Und es gibt so viele Lücken zu stopfen, Herr. Und wir sind nicht Brainerd und wir sind nicht William Carey und wir sind auch nicht Wilhelm Busch, aber gebrauche mich doch, setz mich doch auch mit ein, dass ich an meinem Platz, dort, wo du mich hinstellst, dieser großen Aufgabe dienen kann. Und als ich Wolfgang Bühne fragte, sag mal, was hat dich an Wilhelm Busch am meisten beeindruckt? Da hat er vieles gesagt. Aber wissen Sie, was er als erstes gesagt hat? Seine Freude. Seine Freude in Christus. Das war kennzeichnend für ihn, bei allem anderen, was man noch über ihn sagen kann. Und ihr Lieben, diese Freude will der Herr uns auch immer mehr aufprägen. Diese Freude, die dort entsteht, wo die Ehre Gottes uns wichtiger wird als alles andere. Amen.